Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 21. Oktober 2025. Ich starte mit einem Live-Read mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Der Goldpreis hat schon wieder einen neuen Höchststand erreicht. Was sind die Gründe und ist es jetzt zu spät, um einzusteigen? Der Höhenflug hat viel mit dem Vertrauensverlust zu tun, dass die Staaten ihre enorme Schuldenlast in den Griff beziehungsweise nicht in den Griff bekommen werden. Selbst Zentralbanken halten zum ersten Mal in der Geschichte mehr Gold als US-Staatsanleihen. Dass Gold davon profitieren wird, haben die Anlageprofis der Real Unit Schweiz AG schon lange erkannt und umgesetzt. Ihre Sachwertstrategie mit einem großen Anteil an physischen Edelmetallen ist deshalb zu einem stabilen Wertspeicher geworden. Gold, Silber und Schweizer Franken als Bargeld werden in Hochsicherheitslagern aufbewahrt, außerhalb des Bankensystems. Obwohl es zu kurzfristigen Preiskorrekturen kommen kann, wird Gold auch in Zukunft vom Vertrauensverlust ins schuldenbasierte Geldsystem profitieren. Es ist daher nicht zu spät, jetzt noch Gold zu kaufen, insbesondere mit einer breit diversifizierten Anlagestrategie wie dem Real Unit, die neben den physischen Edelmetallen auch Beteiligungen an Schweizer Firmen mit krisenresistenten Geschäftsmodellen hält. Schützen auch Sie jetzt Ihr Erspartes gegen Wertverlust, Finanzkrisen und staatlichen Zugriff. Informationen finden Sie unter www.realunit.de. Ich wiederhole, www.realunit.de. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Nachtrag zur schweizerischen Ausgabe. Gestern war ich an den Swiss Indoors in Basel. Das ist das grösste Schweizer Tennisturnier in der wunderschönen Stadt am Rhein mit ihrer langen, auch kulturell gehaltvollen Geschichte. Und dieses Turnier ist ein absolutes Juwel im schweizerischen Sportangebot und auch auf der internationalen Landkarte. Und wenn Sie die Gelegenheit haben sollten, da mal reinschauen zu können, gehen Sie hin. Roger Brennwald, der Turnierdirektor seit vielen Jahren, hat das Ganze aus dem Nichts heraus geschaffen und mit Akribie und dem Willen, jedes Jahr wieder etwas Besseres zu machen, noch da ein bisschen zu schrauben, da zu optimieren, hat er wirklich ein ganz tolles Sport-Happening zustande gebracht. Wieder mit einer Reihe von auch noch relativ unbekannten Tennisspielern. Die Bekannten sind auch da, die Weltranglisten-Stars, aber eben auch Newcomers-Talente, die auf der Agenda noch nicht ganz die höchste Visibilität erzielen konnten. Hat ein ganz feines Händchen, eine Nase für solche Topspieler von morgen. Und eine der ewigen unvergänglichen Anekdoten des Swiss Indoors ist ja, wie Brennwald damals einen unbekannten Deutschen nach Basel holte, einen Tennisspieler namens Boris Becker, und dies kurz vor dessen Sieg damals in Wimbledon. Also wirklich ein Beispiel für unternehmerisch erfolgreiches Handeln, für Unterhaltung, aber eben auch Professionalität in der Bereitstellung und auch ganzen Organisation derselben. Swiss Indoors Basel, wirklich beeindruckend. Ich werde das dann im schweizerischen Programm morgen noch einmal herausstreichen. Ich habe es in aller Herrgottsfrühe diesmal nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber zum Glück jetzt hier noch für das internationale Publikum herausarbeiten können. Ja, in den deutschen Medien dominieren die jüngsten sich abzeichnenden Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Trump wieder, so scheint es, auf jener Spur unterwegs, die bereits in Alaska beim Gipfel Trump-Putin zu besichtigen war. Harsche Worte, wie wir vor allem in der Financial Times lesen, gegenüber dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, der Trump davon zu überzeugen versucht, dass er den Krieg gewinne gegen Russland militärisch. Man müsse jetzt da Tomahawks liefern, Waffen. Trump wollte nichts mehr wissen von den Einschätzungen, die er noch in jenem ominösen Tweet, Twitter, in seinem Posting Truth Social von sich gegeben hatte, wonach Russland ein bloßer Papiertiger sei und die Ukraine den Krieg gewinnen könne mit der Unterstützung der EU. Ich habe Ihnen damals schon gesagt, aufpassen, Zuckerbrot und Peitsche, Verhandlungsstrategie, das ist ein typischer Trump. Das muss überhaupt nicht bedeuten, dass er seine Position verändert hat. Und genauso scheint es sich nun erneut abzuzeichnen, zu verdichten. Der große Disruptor, der Verstörer und Irritations- und Provokationskünstler auf der internationalen Bühne mit vielen wirklich irritierenden Aspekten der Politik. Ich sehe insbesondere auch seine Zollmaßnahmen aus schweizerischer Sicht sehr, sehr kritisch. Auch andere Einlassungen, hänge hier aber nicht den Moralisten raus, das stört mich, dass sich da Leute immer wieder versuchen, gesund zu stoßen, moralisch als bessere Menschen zu inszenieren. Ich schaue eher mit faszinierter Neugier auf die Vereinigten Staaten. Was man Trump aber nicht nehmen kann, ist sein leidenschaftliches und auch erfolgreiches Engagement für die friedliche Beilegung von Konflikten. Er hat jetzt im Nahen Osten, haben wir darüber gesprochen, einen echten Durchbruch erzielt. Da ist man noch nicht ganz am Endpunkt einer Lösung angelangt, an der sozusagen wirklich geglückten Friedensgrundlage, aber man ist dem sicherlich einen Schritt näher gekommen, gewissermaßen ein Fortschritt gegenüber dem, was vorher war. Und auch in der Ukraine zeichnen sich Kompromisse ab, zeichnet sich eine Lösung ab und dies unter Berücksichtigung eben auch der russischen Sicherheitsinteressen. Was für einen amerikanischen Präsidenten nicht so einfach ist, denn er steht da natürlich auch unter Druck des außenpolitischen Establishments. Trump soll Frontkarten vom Tisch gefegt haben, eben als ihm Zelensky da darzulegen versuchte, dass er gewinnt, habe Trump das weggedrückt und gesagt, dass er wolle davon nichts mehr hören und er versucht den ukrainischen Präsidenten gemäß Medienberichten eben darauf einzustimmen, dass Gebietsabtretungen unvermeidbar seien und dass man eben diese Politik gegenüber Russland so nicht weiterführen kann. Das ist Pragmatismus, das ist eben nicht Moralismus. Und bei uns haben sich viele dermaßen darauf versteift, dass sie eben keinen Millimeter hier sozusagen aus ihrer betonierten Stellung herausrücken können. Deshalb ist da ziemlich viel Feuer im Dach jetzt wieder zwischen Washington und Brüssel. Europa ist konsterniert über Trump, ja, weil eben Trump nicht diese falsche Politik durchzieht. Der Europäer gegenüber der Ukraine, gegenüber Russland. Trumps Forderungen an die Ukraine sorgen für Ernüchterung und die Slowakei blockiert. Ja, der Ministerpräsident Fico hat sich hier ja wiederholt entsprechend geäußert. In Orbanschem Sinne möchte man hinzufügen. Russlands Spionagechef bezeichnet die Weltsicherheit als sehr zerbrechlich. Ja, natürlich haben auch die Russen versagt in dieser ganzen Auseinandersetzung. Man ist nicht erfolgreich, wenn man am Ende jetzt aus russischer Perspektive sich angeblich gezwungen sieht, militärisch zu intervenieren. Ja, was haben die denn in den Jahren und Jahrzehnten vorher gemacht? Also ich verweigere da eine eindimensionale Haltung von Schuldzuweisungen, wie wir sie im Westen natürlich gegenüber Moskau vornehmen. In Moskau ist es umgekehrt. Nein, die Wahrheit liegt hier natürlich irgendwo auch in der Mitte, dass es eben mehrere Aggressoren, mehrere aktive Vorantreiber und Urheber und Verursacher dieses tragischen Geschehens gibt. Dann das zweite Thema, diese Klausurtagung der CDU-Führung, allem voran Friedrich Merz und sein Spiritus Rector, könnte man sagen, sein Generalsekretär Carsten Linnemann, mussten sich ja zu dieser Brandmauer-Problematik äußern. Und auch dazu eine Strategie entwickeln, nachdem ja bekannte CDUler hier je nach Interpretation eine Aufweichung gefordert hatten, eine selektive, fallweise Zusammenarbeit mit der AfD, mit der ja die programmatischen Gemeinsamkeiten größer seien als mit anderen Parteien. Davon will die Parteispitze nichts wissen. Aber eben, wie immer bei Friedrich Merz, wird da noch ein Hintertürchen offen gelassen und die Rhetorik ist die Rhetorik der Oberfläche, die Rhetorik des Bildes. Das Bild müsse eben stimmen, die Obsession mit dem Bild, mit dem Stadtbild, mit dem Parteibild, mit dem Bild der Zusammenarbeit. Da, ja, verwundert schauen wir aus der Schweiz auf diese Dinge. Merz sagte, es könne mit der AfD keine Zusammenarbeit geben, denn die AfD sei gegen die EU, gegen die NATO, gegen die Wehrpflicht und gegen vieles anderes auch. Einmal abgesehen davon, dass das so nicht stimmt, wie das hier polemisch zugerüstet wird und zugespitzt, stellt sich natürlich die Frage, ja und jetzt, selbst wenn es so wäre, wenn man in anderen Bereichen, zum Beispiel der Steuerpolitik oder auch der Frage der Migration, Übereinstimmungen hätte, ja dann muss man da zusammenarbeiten. Und wenn das nur bedeuten würde, dass man die Stimmen dieser anderen mittlerweile größten Oppositionskraft und vielleicht auch größten Partei inzwischen in Deutschland, dass man die in Anspruch nehme, aber dass man hier die Zusammenarbeit blockiert, dokumentiert einfach nur, dass die, die das tun und die das dann auch propagieren, die haben einfach nicht verstanden, was Demokratie ist. Also wir sind hier wirklich etwas fassungslos, wenn wir als Schweizer diese Verkrampfungen betrachten. Ich meine, da machen es sich die Deutschen, da machen es sich die deutschen Parteien unglaublich schwer oder etwas unfreundlicher ausgedrückt, die Parteien, insbesondere die CDU, dokumentiert, dass es ihnen nicht um die Sache geht, sondern einfach um die eigene Macht, um die eigene Partei vor Deutschland. Die Brandmauer ist wichtiger als das Wohl des Landes. Das sind natürlich komplett abwegige Vorstellungen und zeigen, dass hier im Grunde die Demokratie sich erst wieder Geltung verschaffen muss in Deutschland. Gemäß diesen Einlassungen. Und die Medien werden da also auch zusehends skeptisch, wenn sie diese Äußerungen und diese Wortmeldungen da verfolgen. Ja, die AfD sei wahrscheinlich der Hauptgegner, heißt es da bei Merz. Und die AfD wolle sich abgrenzen und ausgrenzen. Die AfD wolle ausgrenzen, die CDU wolle nicht ausgrenzen. Ja, wieso baut man dann eine Brandmauer, wenn man nicht ausgrenzen will? Ich meine, in der Politik musst du immer ausgrenzen. Du solltest vor allem die Grenzen kontrollieren und illegale Zuwanderung ausgrenzen. Also mit diesen Wortjongliereien kommt man ja auch nicht weiter, beziehungsweise an diesen Worten kann man sehr gut das falsche Denken erkennen. Die CDU wolle der Miesmacher-Rhetorik der AfD ein anderes Bild entgegensetzen. Ah, hier haben wir wieder das Bild nach der Stadtbild-Diskussion von Friedrich Merz. Ein anderes Bild. Deutschland geht's ja gar nicht so schlecht. Wir müssen etwas Mut machen, wir müssen etwas Optimismus verbreiten. Es ist eine Frage der falschen Wahrnehmung. Ich glaube nicht, dass das große Problem ist. Und wissen Sie, was interessant ist? Und was ja die Strategen der CDU auch irgendwo realisieren müssen, ist, dass ja zunehmend mehr Deutsche diese ganze Brandmauer-Rhetorik, diese Ausgrenzungsstrategie, dieses Nicht-Zusammenarbeiten-Wollen, auch diesen Versuch einer Kollektivverteufelung, einer Abschiebung in den Giftschrank der AfD gar nicht mitmachen. Denn sonst hätte diese Partei ja gar nicht diesen Zulauf. Das ist doch eine gescheiterte Strategie, einmal mehr hier von Seiten der CDU-Führung, von Seiten des Kanzlers, bei dem man wirklich allmählich, und ich sage das einfach mit der sachlichen Verpflichtung, die wir hier haben, wir haben ja nichts schön zu schminken, wir müssen einfach sagen, was ist. Hier werden natürlich jene Zweifel bestätigt an den politischen Instinkten und an den Grundfertigkeiten eines Politikers, und ich höre immer mehr Deutsche sagen, die bei aller Kritik an der früheren Kanzlerin Merkel feststellen, zu ihrem eigenen Leidwesen feststellen müssen, ja, Frau Merkel hat also diesen Friedrich Merz sehr präzise eingeschätzt, als sie ihm damals 2005 den Laufpass gab. Sie hat genauer gesehen, was dieser Politiker kann und was er eben nicht kann als er selber, und die mit ihm jetzt vielleicht zunehmend ernüchtert zusammenarbeiten müssen. Die Frage ist, wann die CDU dann irgendwann vielleicht mal eine Brandmauer gegen den Kanzler jetzt errichtet. Das sind natürlich noch völlig, sagen wir mal, spielerische Feststellungen hier, etwas augenzwinkernd hinzugefügt, denn solange natürlich man an der Macht ist, die Ministerposition innehat, drängt sich da keine Veränderung auf, aber das ist kein Kurs, von dem man glaubt, er werde erfolgreich sein. Auch in dieser Hinsicht überzeugt diese Regierungstruppe der CDU meines Erachtens immer weniger Deutsche. Das Wort Brandmauer allerdings, das stört eben das Bild. Das möchte man nicht mehr verwenden. Auch so etwas Typisches. Reden wir einfach nicht mehr davon. Nennen wir es nicht mehr Brandmauer. Sagen wir, es ist etwas anderes. Daraus spricht auch ein Nicht-Ernst-Nehmen, eine Geringschätzung gegenüber dem Wähler, gegenüber dem Bürger, weil man davon ausgeht offensichtlich, dass man damit dann durchkommt. Wenn man einfach etwas nicht mehr benennt, dann gibt's das nicht mehr. Also hier könnte man sehr viele Missstände noch aufdecken, an welchem Faden man auch immer zieht. Nun, Merz will die Industrie von Kosten für Klimaschutz entlasten. Wir wünschen ihm Glück, das ist bitter nötig. Und dann noch eine Aussage des Kanzlers, die Botschaft der Union: Wer AfD wählt, verschenkt seine Stimme. Auch da eine komplett irrige, abwegige Aussage. In einer Demokratie verschenken Sie doch nicht Ihre Stimme, wenn Sie die Opposition wählen, weil dadurch machen Sie natürlich auch Druck auf die Regierung. Was ist denn das für ein Verständnis? Man sagt, ja, ihr könnt ja eigentlich nur die Regierung wählen. Also hier offenbart Merz ja genau das gleiche alternativlose Verständnis seiner Vorvorgängerin Angela Merkel. Ein Verständnis, das zu beseitigen, zu beenden, hier ja angetreten ist, und jetzt macht er sich selber zu eigen, allerdings viel weniger professionell. Wenn ein kultivierter Wissenschaftler zum sadistischen Mörder wird, schockiert uns das. Ein neuer Spielfilm thematisiert das Verschwinden des Josef Mengele. Da bin ich gespannt, wie dieser Film sich dann genau äußert. Auch ein Film über Hermann Göring ist ja jetzt mit Russell Crowe in den Kinos am Start oder kommt es dann gleich. Und dieser Satz, ich habe den nur deshalb rausgepickt, weil er im Grunde das Beklemmende dieses Nationalsozialismus hier noch einmal heraufbeschwört, dass eben auch unzweifelhaft hochintelligente, bestens ausgebildete Leute auf diese unheilvolle Ideologie sich einlassen konnten, sozusagen sich mit dem Bösen verbündeten. Das ist ja viel beunruhigender und viel bedrohlicher, als wenn man versucht, wie das eben allzu oft passiert, wenn man versucht, das Phänomen des Nationalsozialismus gewissermaßen in den Giftschrank eben des absolut Bösen, des fast schon Dämonischen zu rücken. Damit hält man das auch auf Distanz und redet sich ein, ja, wir wären ja alle immun dagegen. Aber das tatsächlich Verstörende an solchen Entwicklungen ist, und da rede ich jetzt keineswegs nur von Deutschland, da ist jede Gesellschaft gefährdet, ist eben, wie schleichend sich so ein Prozess vollziehen kann und dass eben das Böse, das sogenannte, einem viel näher ist, beziehungsweise das Verführerische kann da eine Gesellschaft viel stärker packen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie diese Filme das darstellen, denn im Geschichtsunterricht wird ja oft genug versucht, hier eben zum Beispiel diese politische Entwicklung, diese Bewegung als das absolut Böse darzustellen, und dadurch entrückt man es natürlich gleichsam ins Theologische. Dabei ist das ja viel etwas näherliegend. Das sind keine Außerirdischen, keine Teufel, die da plötzlich aus der Hölle gekrochen wären und dann zum Glück wieder verscheucht wurden, sondern das ist etwas, das Böse kann über Gesellschaften kommen und am Anfang sogar ohne, dass man es merkt und ohne, dass man es will. Das sind ja die Lektionen der Geschichte. Das ist ja auch letztlich am Ende, wenn ich diesen Bogen noch ziehen kann, ist ja irgendwo auch die Botschaft einer Bibel, dass der Mensch sich eben selber nie sicher sein kann, ob er jetzt auf der guten oder auf der bösen Seite ist. Und darum ist ja nichts gefährlicher, als wenn man sich versteift auf eine Position des eben absolut Guten. Jetzt haben wir 100% Recht. Widerspruch verboten. In der Ukraine, im Krieg, Putin, das ist der Teufel. Wir sind natürlich dadurch automatisch die Engel, die Stellvertreter des lieben Gottes auf Erden. Das ist eben eine gefährliche Sicht. Vor allem dann, wenn man sich mit dem absolut Guten im Bunde fühlt, glaubt, das Beste zu machen und das Beglückendste für die Welt heraufbeschwören zu wollen, im Begriff sei. Gerade dann ist es am gefährlichsten, das Böse ist das überschießende Gute. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily. Auch noch eine letzte Meldung. In Bolivien ist der Sozialismus abgewählt worden. Sehen Sie, die Südamerikaner haben es auch schon gemerkt. Merci vielmal und Ihnen einen schönen Tag.